Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wie groß sind die Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz wirklich? Welche Tools funktionieren? Und was ist die Rolle des, ich sag mal, Platzhirsches OpenAI, die mit ChatGPT ja die große Welle bei generativer KI mal ausgelöst haben? Ich spreche jetzt gleich mit Johannes Förtsch. Er ist Leiter Mittelstand bei OpenAI hier in Deutschland. Und wir diskutieren natürlich auch darüber, wie agentisches Arbeiten, also die Arbeit mit KI-Agenten in Unternehmen, genau funktionieren kann. Johannes, ich grüße dich. Hallo.
Grüß dich, Thorsten. Schön, dass ich da sein darf.
So, ich glaube, wir alle kennen OpenAI und was damit so alles los ist. Aber wie seid ihr in Deutschland vertreten und was ist deine Rolle da?
Ja, kurz zu mir. Ich verantworte das Mittelstandsgeschäft bei OpenAI in Deutschland, Österreich, Schweiz, also über die Dachregion hinweg und bin Teil des Gründungsteams hier von OpenAI in Deutschland. Denn vor ungefähr 12 Monaten haben wir unsere deutsche Entität aufgemacht, ganz klar mit dem Ziel, die deutschen, Österreich, Schweizer Kunden bei ihrer KI-Reisetransformation zu unterstützen, den Markt zu unterstützen. Und wie ist so die Nutzung unserer Technologie im Markt? Das ist immer eine spannende Frage, finde ich, weil ja, wie interagieren denn die Deutschen jetzt eigentlich mit KI? Und die Antwort ist massiv. Wir sind tatsächlich der größte Nutzermarkt in Europa, Top 5 der Welt. Auf unserer Plattform sind wir auch Top 5 Developer-Markt, also auch mit unseren APIs wird sehr viel gebaut. Und das ist toll zu sehen, dass es im privaten Umfeld angekommen ist, aber eben auch im Mittelstand und im Enterprise-Geschäft.
Genau, lass uns das mal kurz unterscheiden, ganz konkret. Also, weil im beruflichen Leben seinen privaten ChatGPT-Account zu benutzen, das hat ja Vor- und Nachteile. Ich glaube, über das Thema Datensicherheit brauchen wir da nicht reden, wenn man da irgendwas so mal eben macht. Aber wir wissen, es tun viele, weil die Unternehmen noch keine Business-Accounts haben. Habe ich das richtig dargestellt aus deiner Sicht?
Das ist absolut richtig, ja.
Okay, müssen wir was dran tun. Wie geht denn das genau und welche, Möglichkeiten hatten da so ein Mittelständler, bevor wir gleich nochmal zu eurer Studie kommen und noch ein paar Nutzungsthemen besprechen?
Ja, klar, gerne. Also tatsächlich zeigen auch da die Daten, dass in der privaten Nutzung schon 30% der Nachrichten arbeitsbezogen sind. Und das ist für Unternehmen, für den Mittelstand einerseits eine Chance, aber natürlich auch ein Risiko. Weil klar, in der kostenfreien Variante kann durchaus mit den Daten trainiert werden, zumindest in einer Form der Daten. Und das gilt es natürlich zu verhindern. So. Und dementsprechend müssen wir uns als Unternehmen die Frage stellen, wie kriegen wir es denn hin, die Mitarbeiter zu befähigen, KI letztendlich aus dieser Grauzone rauszuholen? Was sind die Schritte, die wir gehen müssen? Und selbstverständlich, wie du es schon angeteasert hast, Datenschutz und Sicherheit ist bei uns am Ende das höchste Gut. Das Vertrauen unserer Enterprise-Kunden ist das A und O und dementsprechend sind alle unsere Enterprise-Pläne, Business-Pläne, die wir anbieten, selbstverständlich, ohne dass auf den Daten trainiert wird. Die Datenlage kann in Europa sein und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay, damit man es ganz plastisch hat für die sich wie ich jetzt oder so halb auskennen, sage ich mal. Also wir kennen ChatGPT in der Form, wie wir es privat nutzen, ohne auch dafür zu zahlen so. Und jetzt macht meine Firma von heute auf morgen einen Business-Account und dann habe ich dieselbe Maske womöglich erstmal vor mir. Und was verändert sich dann? Was kann das Ding mehr und lässt mich ruhiger schlafen im Zweifel?
Ja, das ist einerseits, wie gesagt, wie mit den Daten umgegangen wird, wo die Daten aber auch liegen. Für Entscheidungsträger ist es auch wichtig, welche Steuerungsmöglichkeiten wir eigentlich haben, ne? Weil, da nehme ich hoffentlich jetzt nicht zu viel vorweg, wir sehen schon, dass in Bezug auf KI sich die Welt verändert von ich stelle eine Frage, bekomme eine Antwort, wie man es jetzt vielleicht aus dem privaten Umfeld auch kennt. Hey, ich möchte ein Rezept. Hey, Kaufempfehlung. Wie sieht's da aus? Da geht es jetzt hin zu immer agentischeren Systemen, ne? Also letztendlich Systeme, die eben mit anderen Datentöpfen, mit anderen Tools interagieren. Und dementsprechend ist es für uns als Unternehmen auch wahnsinnig wichtig, wie wir das denn steuern können, ne? Wie können wir quasi da kontrollieren, auf welche Daten im Unternehmenskontext unsere Mitarbeiter zugreifen können und auch nicht. Und das sind beispielsweise Sachen, die da ganz wichtig sind. Und ja, das sind dann performantere Möglichkeiten noch, andere Harnesses, das ist jetzt ein großes Wort für Nutzungsoberflächen und Umgebung, aber da pausiere ich gerne nochmal.
Okay, und es kann ein bisschen mehr, oder? Also das ist ja, wird ja auch mal Upgrade und so da gesagt, die Ergebnisse sind einfach schlicht besser.
Jein, nicht unbedingt. Also Teil unserer Vision und Mission ist auch, dass wir wirklich AI, KI breit zugänglich machen wollen. Die Unterscheidung kann durchaus sein, ob wir auf Reasoning-Modelle zugreifen können oder nicht. Heißt letztendlich, dass die Modelle durchaus länger über Aufgaben nachdenken können oder dass wir schon in diesen Umgebungen Agenten haben, die wir jetzt gar nicht groß aufsetzen müssen, sondern die eben schon in der Umgebung bereitstehen. Also da hast du recht, ja.
Okay, aber jetzt kommen wir noch mal kurz zu eurer Studie. Also, ihr habt das, muss ich kurz gucken, Opinium heißt das Unternehmen, das hat die Studie gemacht in eurem Auftrag. Also, ordentlich habt ihr da auch ein bisschen investiert, das ist ja auch gut so, um herauszufinden, und das wäre jetzt auch meine erste Frage, für was genau, also wie viele Mittelständler setzen denn überhaupt generative KI schon ein und wofür?
Ja, war für uns auch super spannend zu sehen, was denn eigentlich die Zahlen decken, weil ne, wir im alltäglichen Geschäft haben natürlich Eindrücke, aber was sagen denn eigentlich mal die aggregierten Zahlen dahingehend? Also aus der Studie kam raus, dass 85% der Entscheider in KMUs bereits KI bei der Arbeit nutzen, die Hälfte davon ungefähr täglich. Also schon wirklich eine sehr große Nutzungstiefe, die letztendlich dafür sorgt, dass im Durchschnitt sich die Leute über 5 Stunden pro Woche sparen, also ne, 33 Arbeitstage pro Jahr generieren. 75% fühlen sich dadurch produktiver und effektiver. Das ist immer schön und gut. Was ich spannender noch finde, ist, was passiert denn eigentlich mit dieser frei gewordenen Arbeitszeit? Ne? Und da sehen wir, dass es in strategisches Denken, in Planung, auch in Weiterbildung fließt. Ja, sodass wir einfach Kapazitäten frei machen, die wir auch in unseren Gesprächen mit dem Mittelstand immer wieder hören. Ne, wo kriegen wir Arbeitskräfte her? Fachkräftemangel ist ein riesiges Thema. Wie können wir letztendlich die Stärken, die wir haben, ja, multiplizieren, das Wissen zugänglich machen? Und das machen die Leute, was eben auch unsere Studie zeigt.
Also 5,1 Stunden pro Woche ist erstmal ein Wort. Für welche Tätigkeiten wird KI denn eingesetzt?
Das ist immer noch sehr viel Zusammenfassen, sehr viel Textgenerierung. Es ist aber auch Research. Also, ne, wie sieht das eigentlich der Markt aus? Was für Produkte sollte ich generieren? Ich fange da vielleicht gleich mal mit einer kleinen Anekdote an. Es gibt einen relativ großen deutschen eine große deutsche Bäckerei, die mit Hilfe von ChatGPT zum Beispiel ein neues Brotrezept entwickelt haben und eben deutlich kürzer damit zum Markt gehen konnten. Das sind so die Themen, die da wirklich viel gemacht werden. Aber da bleibt es immer noch recht viel bei eben Texterstellung, Zusammenfassung und zu den, ich sage jetzt mal, klassischen Use Cases.
Das habe ich tatsächlich neulich auf einer Veranstaltung auch mit dem CEO besprochen oder einer großen deutschen Marke. Podcast kommt auch bald, der auch gesagt hat, dadurch, dass ich die Kundenbefragung viel schneller durchführen und auswerten kann, kann ich auch viel schneller neue Produkte zaubern. So ein bisschen wie Shein und Temu das ja auch schon mit T-Shirts und Co. machen und Mode. Das schwappt jetzt in den deutschen Mittelstand. So, das wäre die Konklusio, oder?
Total, total, so ist es auch, ne? Und das sehen wir über verschiedenste Industrien hinweg. Ein anderes nettes Beispiel, finde ich, ist der VfL Wolfsburg. Ne? Immer wieder auch die Frage, wie machen wir Wissen zugänglich? Und da hat der Platzwart zum Beispiel sich mit ChatGPT ein eigenes GPT erstellt, wo er eben sein ganzes Wissen reingeladen hat. Und jetzt kann letztendlich jeder ein Foto vom Platz machen, von einer braunen Stelle beispielsweise, und schauen, was ist es denn wahrscheinlich und was würde der Platzwart machen? Also ein Platzwart-GPT zum Beispiel, oder eben Stadler, ne? Ein sehr traditionsreiches deutsches Unternehmen, die eben 2,5 Mal schneller erste Entwürfe, Dokumentenentwürfe erstellen können. Und das sind genauso die Sachen, die wir sehen wollen, die wir fördern wollen. Und natürlich sind da auch einige Schritte zu gehen, um dahin zu kommen.
Fußballfan in mir muss jetzt gerade grinsen, weil der Platzer wird das beim VfL Wolfsburg in der zweiten Liga wahrscheinlich auch mehr brauchen als in der ersten, weil da mehr gegrätscht wird, die braunen
Oh
Stellen, aber
wei.
lassen wir das. Die Bonmots können mir jetzt nicht ersparen.
Ja.
Nicht nur, weil ich Paderborner hier in der Umgebung bin, die haben ja gewonnen sozusagen. Also,
Na bitte.
über den Einsatz vielleicht nochmal ganz gut. Du hast den Mittelstand in der Breite gesagt, ein bisschen differenziert. Ich habe auch der IFO Jimdo-Index kam neulich raus, auch dezidiert zu KI. Die Kleinstunternehmen, also die unter 10 Beschäftigten, wurden da erfasst. KMU war, glaube ich, aber ein ähnlicher Trend. Die Kleinen sind Nachzügler, kamen jetzt zuletzt aber auch gewaltig und zumindest im Ifo-Jimdo-Index lagen sie bei der KI-Nutzung urplötzlich mit einem riesen Aufholjagd im letzten Jahr gleich auf mit den mittelgroßen und größeren Unternehmen. Deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Ja, absolut. Ich glaube, jedes Segment hat natürlich eigene Herausforderungen, aber ja, absolut. Wir gehen wirklich durch die Bank hinweg von Selbstständigen, also wirklich Einzeltätigen, bis kleineren, wie du gerade angesprochen hast, zu den größten Konzernen, die wir in Deutschland da haben. Dass KI bei jeder Person wirklich top of mind ist. Insofern deckt sich das total mit dem, was du sagst. Natürlich sind die Ressourcen andere, auf die verschiedenen Organisationen zugreifen können, was auf der einen Seite Chancen, auf der anderen Seite natürlich andere Hürden sind. Chance, weil wir schneller agieren können, Hürden, weil wir einfach weniger Ressourcen für Training, oder auch Zeit invest. Auch eine Sache, die aus der Studie rausgekommen ist, Zeitmangel ist durchaus eine Herausforderung. Ja, verschiedene Hürden, die wir da eben sehen.
Ich würde die Gelegenheit auch gerne nutzen, so ein, zwei Beispiele vielleicht nochmal abzufragen. Also kannst du mal ein Beispiel nennen, für mehr oder weniger typischen Mittelständler, wenn es den gibt, was da KI angerichtet hat im positiven Sinne?
Ja, also wenn wir vielleicht mal bei kleineren Beispielen anfangen, haben wir aus dem Handwerk ganz schöne Beispiele. Wir haben einerseits die Jenny vom Dach, das ist eine Dachdeckermeisterin, die ChatGPT nutzt, um Dachflächen auszurechnen, um eben wirklich bei den Berechnungen zu unterstützen. Ähnliches bei Jonas Winkler, der ist Tischlermeister und sagt auch über sich: Hey, ich bin Handwerker. Das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, worin ich gut bin. Und er hatte Herausforderungen damit, eben Angebote zu schreiben, die richtigen Fragen zu stellen, um auch dann die validen Angebote rauszugeben, und hat sich über einen Agenten, den er sich gebaut hat, kriegt er vorformulierte Antworten, muss natürlich rüberschauen und das dann nochmal abschicken. Aber das sind so wirklich konkrete Use Cases. Ist in diesem Bereich, auf den du angesprochen hast, wirklich kleine Businesses. Andere Sektoren machen wie Stadler eben Angebotserfassung, First Drafts, solche Themen. Aber wir haben auch wirklich Organisationen, die deutlich weitergehen, die wirklich agentisch arbeiten. Ein super Beispiel ist hier Choco. Choco arbeitet im Lebensmittelgroßhandel. Also ist hier eine Software, die letztendlich Restaurants oder Gastronomie und Großhandel verbindet. Und über den Agenten, der wirklich per Telefon anzurufen ist, können diese Restaurants auch nachts Bestellungen aufgeben. Der Agent fügt diese Bestellung im Bestellsystem ein, macht aber auch Upselling, also fragt tatsächlich: Hey, möchtest du, wenn du gerade Tomaten bestellt hast für die Pizza, vielleicht auch noch Olivenöl haben? Das ist gerade im Angebot. Sollen wir das mitliefern? Solche Sachen. Das, ja, ist immer wieder toll zu sehen, wie kreativ die Kunden und Firmen noch sind.
Wann ruft denn so ein Handwerker oder ein Mittelständler direkt bei euch an? Und wann nimmt er eins, ich glaube, wie viele Zeiterfassungstools haben wir? 150 und sonstige. Natürlich KI, also Softwarelösungen für verschiedenste Zwecke, die natürlich auch auf KI basieren, wo Hintergrund vielleicht sogar auch ChatGPT mit drin ist. Also das ist ja auch ein Teil von eurem Job, oder? Also wie kann ich das, kannst du es verständlich machen, wie man das trennt oder auch nicht trennen sollte?
Ja, absolut. Also die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, diese Thematik Build versus Buy versus Adopt, ne? Also was baue ich selber, was kaufe ich mir ein und was habe ich vielleicht schon in meinem Portfolio, was ich dann auch nutzen kann? Und für, ja, Organisationen gibt es immer zwei verschiedene Wege, wie man gut drauf gucken kann. Das eine ist, wir nennen es so eine Bottom-up-Motion, also die Demokratisierung vom Zugang über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinweg, um, ich finde das Wort so schön, deswegen sage ich das Englische nochmal, AI-Literacy zu schaffen. Also den Umgang mit KI zu lernen, zu experimentieren und auch wirklich mit der Technologie, die sich schnell entwickelt, zu wachsen. Weil wir so es eben auch schaffen, wirklich, dass ein bunter Blumenstrauß an Use Cases entsteht, aus dem wir uns dann verschiedene Sachen rauspicken können. Ja? Und das ist dann die Top-Down-Motion, wo auch die Führung, die Geschäftsführer sagen müssen: Das sind die drei wirklich strategischen Wetten, auf die wir eingehen müssen, wo wir vielleicht uns so weit differenzieren können, dass wir sagen: Hey, da bauen wir eben selber auf den APIs. Ne? Und die Adopt Motion, in der Tat, wie du es gesagt hast, viele unserer Kunden und Partner bauen wirklich mit unseren APIs eigene Produkte oder verbessern ihre Produkte wiederum. Und ja, da muss man eben schauen, wo man im Unternehmen steht und was wirklich die strategischen Wetten sind, die man eingehen muss. Und da unterstützen wir natürlich auch immer gerne im direkten Gespräch.
Okay, also sind wir mal auf der grünen Wiese gerade vor allen Dingen unterwegs. Jemand, der noch nicht so viel hat, Der ruft dann bei euch an. Und wie ist dann der Anfang? Also wie führt man agentische KI oder überhaupt eure Lösung ein? Ist ganz platt gefragt.
Ja, platt gefragt, ChatGPT, die meisten, großer Vorteil, kennen es auch im privaten Umfeld. Und wie gesagt, wir stellen die Variante so um, dass sie eben datenschutzrechtlich und für die IT-Security Guidelines passend ist, ne? Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen auch Enablement und Trainings durchführen, bestenfalls eben nah an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um eben dieses Thema AI Literacy Wissen im Umgang mit KI zu fördern. Und auch da wirklich für die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die zuhören, als Vorbild voranzugehen. Viel zu kommunizieren, klar zu kommunizieren, warum wir das umsetzen und einführen. Das ist so der einfachste und schnellste Schritt, das zu machen. Ne? Was sind so Fallen, in die man da oft tippt ist, oder tappt, ist, ja, da vielleicht auch nicht so ganz den Anforderungen gerecht zu werden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ne? Was meine ich damit konkret? Die Wünsche sind sehr hoch, was Leute von diesen Tools erwarten, weil sie es im privaten Umfeld kennen. Und es ist durchaus eine Falle, ich sage jetzt mal, irgendetwas zu nehmen und nicht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da in Austausch zu gehen, weil es dann einfach nicht genutzt wird. Und das ist sicherlich eben auch nicht, was man haben will. Also raus aus der Grauzone, trainieren und enablen und wirklich da auch als Führungskräfte vorangehen und klar kommunizieren, warum das alles passiert.
Okay, wir haben auch den Podcast mit Ingo Hamm, ganz großartiger Mensch, der sowohl Professor ist als auch bei McKinsey war, selbst gegründet und gebaut hat, über Kommunikation geschrieben, ist ein Fachgebiet, und Prompt, aber jetzt kein typischer Prompting-Ratgeber, sondern auch mal erklärt, wie durch das Prompten unsere Kommunikation zwischen Menschen auch manchmal besser ist, weil wir einfach lernen, präzisere Fragen zu schreiben.
Ja.
Also, ist das so ein bisschen was du auch gemerkt hast?
Total. Prompting ist super spannend, und die Kommunikation dahingehend sowieso, ne? Aber was das Prompting angeht, ist es schönerweise so, dass die Systeme, die Modelle extrem gut geworden sind, auch den Intent, also den Gedanken hinter dem Prompt abzuleiten, ne? Also das Prompting ist weniger wichtig geworden, aber ein Tipp, den ich da immer gebe und der es wert ist, im Hinterkopf zu behalten, ist, über die KI so nachzudenken, als wäre sie eben, ja, ein neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin oder ein Student, Studentin, die vielleicht über die Materie, wenn die Daten noch nicht bereitstehen, nicht so viel weiß. Ne? Natürlich muss ich da viel Kontext mitgeben. Natürlich muss ich vielleicht mal Beispiele mitgeben. Und das ist im Bereich Prompting sehr hilfreich. Aber auch da stellt sich dann natürlich die Frage, auf welche Daten sollte oder könnte KI Zugriff haben, um eben wirklich ein besserer Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu werden, weil so sollte man auch zukünftig darüber nachdenken, weil darum geht es mehr und mehr.
Zum Abschluss vielleicht noch eine freche Frage. Das darf man wahrscheinlich jetzt nicht eure Coder oder wie eure Technikfachleute, so nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, fragen. Aber ich habe neulich von einem KI-Experten, und den glaube ich, ist wirklich einer, wenn viel behauptet ja jeder von sich, aber ich glaube, der ist wirklich einer, gehört, die drei großen Modelle sind für den Otto-Normalmenschen, die jetzt nicht selber coden, Apps entwickeln und so weiter, relativ gleich auf. Es verschiebt sich mal mit jedem neuen Release, aber es ist relativ gleich auf. Würdest du dem krass widersprechen oder hat er recht?
Nee, würde ich nicht. Also ich würde nicht krass widersprechen. Er hat recht. Die Foundational Models aktuell differenzieren sich nicht so wahnsinnig groß. Ne? Klar, es gibt Nuancen, klar, es gibt Präferenzen und ja, die Modelle werden deutlich besser, werden deutlich intelligenter. Was heutzutage aber eine größere Rolle spielt, ist dieser schon sogenannte Harness. Ne? Also das bedeutet so das Drumherum, wie ich mit den Tools interagiere. Da sind dann eher so Themen wie Token-Effizienz, ne? Wie viel verbrauchen die Modelle, um Aufgaben zu beantworten? Das wird immer mehr eine Frage, weil natürlich auch Kosten ein Punkt sind, über den alle nachdenken, zu
Energie
Recht.
auch natürlich, klar.
So ist es, genau. Also wie können wir hier möglichst nicht nur effizient arbeiten, sondern auch die Modelle effizient laufen lassen? Das ist bei uns etwas, wo wir viel darauf achten, also Token-Effizienz und wie dann die Tools mit ihrer Umwelt interagieren. So, und das ist losgelöst davon diesen Modellen, Foundational Models, wie wir sie nennen, und eher dann, auf welche Tools greifen sie zu, auf welche Daten greifen sie zu, wie denken sie über Dinge nach? Und ja, ich glaube, die Entwicklungskurve wird weiter rasant bleiben, steigen, vielleicht sogar exponentiell. Auch da bin ich gespannt. Ich glaube, dahingehend ist fast niemand ein KI-Experte. Es ist sehr schwer, die Glaskugel da zu haben.
Okay, zum Abschluss vielleicht noch zum agentischen Arbeiten. Hast du da einen eigenen Agenten, der und was machst du den ganzen Tag so mit dem?
Ja, also unser agentischer Harness, unser agentisches Tool nennt sich Codex. Das ist wirklich so mein persönlicher Assistent, mit dem ich aber inzwischen, das muss man sagen, viele verschiedene Agenten laufen habe. Einige, die völlig autonom laufen, beispielsweise einer, der jeden Tag mir ein Briefing gibt zu den neuesten Nachrichten, der mir ein Briefing gibt zu meinem Kalender, sich alle Daten aus unserem System rauszieht, die ich für meine Meeting-Vorbereitung so brauche, beispielsweise. Und dann schicke ich meinen Agenten wirklich los in die verschiedensten Aufgaben. Hey, das CRM aktualisieren, hier die Daten anschauen. Und dementsprechend ja, werde ich mehr und mehr Manager verschiedener Agenten und ja, die autonom laufen, aber auch von mir gesteuert werden natürlich. Und am Ende muss der Mensch immer entscheiden, was da passiert. Und dementsprechend würde ich das auch wirklich jedem Hörer, Hörerin wärmstens empfehlen. Schaut euch Codex an, schaut euch diese agentischen Systeme an, spielt damit rum, weil es wirklich ja Wahnsinn ist, wie weit wir inzwischen auch da wieder gekommen sind.
Und das geht per Prompting in ChatGPT aber, oder ist das, brauche ich da noch was anderes für?
Codex ist eine eigenständige App, aber auch da haben wir vor nicht allzu langem eine Super-App announced. Also da, wenn man da einfach mal ChatGPT nach Super-App fragt, dann kriegt man da schon Antwort drauf und da werden diese Harnesses mehr und mehr verschmilzen. Also es wird da wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, bis das eine Experience ist.
Okay, ich bin gespannt. Das macht es ja auch nochmal einfacher.
Genau.
Mensch, da sind wir ganz schön durchgegrätscht, Johannes. Vielen, vielen Dank.
Gerne, Thorsten. Hat Spaß gemacht und ja, bis vielleicht bald.
Auf bald, auf jeden Fall, nicht zuletzt auf Veranstaltungen oder wieder im Podcast. Danke sehr noch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleibt gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.